Also gut, der erste Punkt. Wenn man sich mal vorurteilsfrei anschaut, was eigentlich unter dieses seltsame Ding namens geistiges Eigentum so alles gefasst wird, fällt einem auf, dass das erstmal ganz disparate Dinge sind. Erstens Erkenntnisse von Naturwissenschaft und Technologie. Zweitens so Dinge wie Design, Farbe, Kennzeichnung von Produkten, das, was so herkömmlich unter dem Begriff Markenschutz fällt. Und als dritte Abteilung die Alleinverfügung von Urhebern, Künstlern, Dichtern, als Schriftstellern, aber auch Wissenschaftlern an ihren gedanklichen Produkten. Erstmal drei Sachen, von denen man denkt, die hätten erstmal gar nicht so fürchterlich viel miteinander zu tun. Also wie kommt es, dass die alle drei unter diesem Begriff gefasst ist? Was haben sie denn dann im Resultat doch miteinander zu tun? Ich will mal so beginnen, dass ich diesen Begriff geistiges Eigentum mal in zwei Abteilungen zerlege, nämlich erstmal ein bisschen was dazu sage, was überhaupt Eigentum ist. Und zweitens, was eigentlich los ist, was eigentlich stattfindet, wenn diese Rechtskategorie Eigentum auf den Bereich des Geistes angewendet wird. Was kommt da gesellschaftlich und ökonomisch damit auf die Welt? Also wie gesagt, erstmal Eigentum allgemein. Da geht es noch nicht um die Produkte des Geistes, sondern um alles, was auf der Welt so geht und steht. Was garantiert eigentlich die Staatsgewalt, wenn sie Eigentum garantiert? Zunächst einmal, sehr schlicht, das Recht des jeweiligen Eigentümers auf ausschließliche, das heißt alle anderen Personen ausschließende Verfügung über alle Sachen. Ohne die Zustimmung des Eigentümers, der Person, dem das Eigentumsrecht zukommt, ohne seine Erlaubnis, darf niemand anders sich dieser Sache bemächtigen und sie benutzen. Eigentum ist ein Rechtsverhältnis, erstens ein von der Staatsgewalt eingerichtetes Willensverhältnis, Recht ist immer ein Willensverhältnis, und zwar erstmal zwischen Personen und Sachen und damit aber auch zwischen Personen. Der Gebrauch aller ökonomischen und gesellschaftlichen Dinge ist geknüpft an die Erlaubnis von denen, denen sie ausschließend gehören. Und damit, so meine Ausgangsbehauptung, die ich im Folgenden zeigen will, definiert dieses Rechtsinstitut die Art und Weise, wie die Produkte gesellschaftlicher Arbeit hierzulande überhaupt auf die Welt kommen und wie sie in Gebrauch genommen werden. Dieses Eigentumsrecht entfaltet seine gesellschaftliche Wucht, die elementare Bedeutung, die es für das kapitalistische Produzieren und Leben hat, dadurch, weil mit seiner Geltung alle Sachen zu Eigentum gemacht sind, auf deren Benutzung die Leute, alle Leute in der Gesellschaft existenziell angewiesen sind, ohne die sie tatsächlich nicht leben können. Eigentum sind ja nicht nur Lebensmittel im weitesten Sinne, vom Brötchen bis zur Wohnung, sondern auch, und das ist das Entscheidende, die Mittel zur Herstellung dieser Güter. Die kommen auf die Welt und werden verwendet gemäß dem jeweiligen Interesse derer, die als private Eigentümer über sie verfügen. Und das ist nicht einfach nur eine Feststellung, sondern diese Feststellung enthält zugleich eine ziemlich vernichtende Kritik an diesem Institut. Denn damit ist ja gesagt, dass mit dem Eigentum alle gesellschaftlichen Produkte erstmal ganz grundsätzlich getrennt sind von der Benutzung durch diejenigen, die auf sie angewiesen sind. Und damit ist der gesellschaftliche Weg ihrer Benutzung auch gleich mit festgelegt. Er geht über die Bedienung des ökonomischen Interesses des Eigentümers. Eigentum, deswegen gibt es das überhaupt nur, Eigentum an den sachlichen Momenten von Produktion und Konsum ist das Mittel, um an Eigentum in abstrakter Form in Geld, an Geld zu kommen. Das ist das per Recht durch die Staatsgewalt gültig gemachte Weg, auf dem man hierzulande überhaupt an die Produkte der gesellschaftlichen Arbeit kommt. Und das ist damit dann ja wohl auch der Zweck der ganzen Veranstaltung. Mit Eigentum und was das für Konsequenzen hat, will ich in diesem Referat mal an dem Beispiel des geistigen Eigentums zeigen. Mit dem Eigentum ist die private Aneignung von Geld zum Zweck allen Produzierens gemacht. Und genau dafür werden die Mittel des Produzierens als Privateigentum in den Händen von privaten Eigentümern monopolisiert. Und das ist zugleich, auch das spielt für die Frage dieses Instituts eine entscheidende Rolle, damit ist zugleich die Stellung und die Rolle der Arbeit in dieser Produktionsweise festgelegt. Diejenigen, die arbeiten in ihrer großen Mehrheit, sind ja eben die, die über kein Eigentum außer ihrer Arbeitskraft verfügen. Die ist damit zu einer verkäuflichen Sache gemacht und findet statt als Leistung für das Eigentum in fremder Hand. Das ist erstmal ganz prinzipiell, was über Eigentum überhaupt zu sagen ist. Etwas anderes und Besonderes kommt hinzu, wenn, wie in diesem geistigen Eigentum, dieses Prinzip auf die Produkte geistiger Tätigkeit angewandt wird, diese Dinge diesem gleichen Prinzip unterworfen werden. Was passiert da eigentlich? Was ist das Besondere dieser Sphäre, die geistiges Eigentum einerseits eben zu einer Art Eigentum wie jeder andere auch, aber eben dann doch nicht so ganz wie jedes andere auch macht. Der erste Unterschied fällt unmittelbar ins Auge. Beim Eigentumsrecht an materiellen Gütern fällt die rechtlich garantierte Verfügungsmacht über die Sachen in aller Regel mit dem Eigentumsrecht zusammen. Und wenn eine solche Sache dann den Eigentümer wechselt, wenn sie verkauft wird, dann geht sie auch materiell in die Verfügungsgewalt des anderen Eigentümers über. Da kann man einen Zaun drum machen, ein Schloss anbringen, das hinter Fensterscheiben verwahren, eine Scannerkasse zwischen die Sache und ihren Gebrauch stellen und dann ist der Gebrauch der Sache materiell verunmöglicht, wenn man nicht dafür bezahlt. Das Interessante am geistigen Eigentum ist, dass das bei den Sachen, die da Eigentum sind, genau nicht der Fall sind. Ich habe ein Zitat von einem der Gründungsväter der Vereinigten Staaten gefunden, der das damals schon Mitte des 19. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts folgendermaßen ausgedrückt hat. Der sagt, Thomas Jefferson war das, wenn die Natur eine Sache weniger geeignet als alle anderen für ausschließendes Eigentum gemacht hat, dann ist es die Tätigkeit des Geistes, die man eine Idee nennt. Die kann ein Individuum so lange ausschließlich besitzen, solange er sie für sich behält. Aber sobald sie geäußert wird, drängt sie sich in den Besitz von jedermann und der Empfänger kann sich ihrer nicht entäußern. Ihr besonderes Charakteristikum ist außerdem, dass niemand weniger besitzt dadurch, dass ein anderer über sie verfügt. Derjenige, der die Idee von mir empfängt, enthält Kenntnisse von mir, ohne dass meine weniger werden. Man merkt schon, der gute Mann hat da einen Vergleich durchgeführt und stellt fest, diesem komischen Ding, dem Geist, geht ja überhaupt alles ab. Was es so simpel macht, materielle Sachen zu Eigentum zu machen, sie sind in dem Sinne eigentlich gar nicht wirklich der Sache nach monopolisierbar. Und das ist ja in der Tat tatsächlich gerade der Witz an theoretischen Erkenntnissen. Einmal in der Welt sind sie jedem zugänglich, frei verfügbar, deren Nutzung durch den einen schließt, materiell gesehen jedenfalls, vom Charakter dessen, was Gedanken der Sache nach sind, die Nutzung durch beliebige andere überhaupt nicht aus. Und daran ändert übrigens das Institut des geistigen Eigentums auch gar nichts. Die Erkenntnisse etwa, die in einem Patent stecken, kann jeder nachlesen, sich geistig zu eigen machen. Das ist auch überhaupt gar nicht verboten. Was er nicht darf, ist diese Kenntnisse in irgendeiner Hinsicht praktisch verwenden, um irgendetwas herzustellen. Das darf er ohne die Genehmigung des Eigentümers im Falle des Patents nicht. Das ist übrigens auch der Grund, warum Marx zum Beispiel diese Produkte den wahren Reichtum der Gesellschaft nennt und die Arbeit, die geleistet wird, um sie hervorzubringen, allgemeine Gesellschaft, unmittelbar gesellschaftliche Arbeit. Und der zweite Unterschied folgt unmittelbar aus dem ersten. Bei materiellen Produkten ist es so, dass ihre Benutzung gleichzeitig ihre Vernutzung ist. Werden sie verbraucht, müssen sie neu hergestellt werden. Auch das ist hier anders. Eine richtige mathematische Auskunft übersteht die Jahrtausende und wird nicht weniger dadurch, dass die Zeit vergeht. Es ist also so, dass geistige Produkte sich als solche gar nicht monopolisieren lassen und das will das Rechtsinstitut namens geistiges Eigentum auch gar nicht. Was da monopolisiert wird, ist nicht die Erkenntnis selbst oder irgendein Produkt von Kunst und Kultur. Monopolisiert wird das ökonomische Nutzungsrecht an beiden. Das ist das, was das Rechtsinstitut dieses geistigen Eigentums leistet. Die ganz grundsätzliche Trennung zwischen der geistigen Sache selber und ihrer praktischen Benutzung. Und das ist allerdings dann aber auch der Witz und das Entscheidende daran. Weil in der praktischen Verwendung liegt ja nun der letztendliche Witz der Ergebnisse von geistiger Tätigkeit. Wissenschaft und Forschung mögen ja vieles erkennen und viel Wissen hervorbringen, aber letztlich zielen sie auf Kenntnisse, die einen bewussten, praktischen Umgang mit Naturprozessen eröffnen und darauf sind sie dann ja auch gerichtet. Maler und Richter arbeiten nicht für stille Kämmerlein, sondern für ein Publikum. Auch denen geht es nicht darum, ihre Werke bloß für sich zu konsumieren. Zwischen jeder Art praktischer Nutzung geistiger Produkte und ihrer Verwendung stellt jetzt die Staatsgewalt dieses Rechtsinstitut, das Recht des, in Anführungsstrichen, Produzenten. Die Staatsgewalt verleiht diesen Produkten, dem Nutzungsrecht an ihnen, die Qualität der ausschließenden Verfügbarkeit. Die Sache, die hier monopolisiert wird, nämlich das Nutzungsrecht, kommt so auf die Welt, dass der Staat ein Gesetz erlässt und sagt, es ist verboten, auch diese Produkte ohne die Zustimmung ihres Eigentümers zu verwenden. Da wird also etwas zu Eigentum gemacht, was dessen sachlicher Natur nach sich dem Ausschließen nicht nur sperrt, sondern wo dies eigentlich sogar der Sache nach im Widerspruch zu ihrem Gehalt steht. Hier wird nicht einfach jemandem die ausschließliche Verfügung über ein Stück materiellen Reichtums gesichert, sondern Dingen, die ihrer Natur nach dieses Charakteristikum gar nicht an sich haben, den Charakter des Monopols verliehen. Und das macht erstens diese Abteilung Eigentum so brisant und auch notwendigerweise übrigens so strittig. Das ist das, was passiert, wenn die Staatsgewalt sagt, ja, auch für Bilder, wissenschaftliche Werke, technologische Erkenntnisse gilt das Prinzip, sie gehören jemandem und nur wenn der seine Zustimmung dazu gibt, darf jemand anders praktisch damit was anstellen. Also stellt sich die Frage, warum ist das so? Warum ist es für dieses System, für diese Produktionsweise so elementar wichtig, dass dieses Eigentumsprinzip, was ich am Anfang erläutert habe, auch und für diese Sorte Produkte gilt? So viel kann man ja an dem erkennen, dass es das Institut überhaupt gibt, dass es die staatliche Vorschrift überhaupt gibt. Es scheint ja so zu sein, dass genau der allgemeine Charakter von geistigen Produkten, gerade das, was ihren Wesensgehalt ausmacht, im Widerspruch zu dem Zweck steht, für die hierzulande produziert wird. Die private Aneignung wachsender Gelderträge beißt sich mit der Tatsache, dass für jedes Produkt auch irgendein Gedanken fassen muss und etwas erklären muss, wissenschaftlich, technologisch oder wie auch immer, damit das Ding zustande kommt. Man hat es tatsächlich in dieser Gesellschaftsordnung mit der Verrücktheit zu tun, dass gerade das an den Produkten des Geistes stört, was ihren eigentlichen Witz ausmacht. Einmal in der Welt könnte sie sich jeder zunutze machen, kann er aber eben nicht, da ist die Staatsgewalt davor. Genau das ist hierzulande eben nicht so und das darf auch gar nicht so sein, wenn diese Abteilung gesellschaftlichen Tuns ihren Nutzen für diese Art zu produzieren und zu konsumieren erfüllen soll. Was das genau im Einzelnen für Konsequenzen hat, was das eigentlich bedeutet, das will ich zunächst mal an der Sphäre der materiellen Produktion erläutern. Dort, wo die Ergebnisse von Wissenschaft und Technologie Mittel der Produktion materiellen Reichtums, der Produktion von Waren und der Aneignung von Geld durch den Verkauf solcher Waren ist. Es ist nämlich überhaupt nicht so, wie wohlmeinende Menschen denken, dass es hierzulande so etwas gäbe wie einen allgemeinen Charakter von geistigen Produkten, der irgendwie so in der Gegend herumschwebt und dann neben noch und zusätzlich eine gesellschaftliche Verwendung, der sie unterworfen wird. Ich komme darauf später nochmal zurück, aber was ich damit meine, will ich mal erläutern an einer Stelle auch wieder aus dem Programm der Piraten. Da reden sie über die Pharmaindustrie und sagen, der hohe Geldbedarf und die monopolartige Struktur dieses Marktes bedürfen einer Reorganisation, um die gesellschaftlichen Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Die tun also so, als ob es irgendwie sowas wie gesellschaftliche Ressourcen überhaupt gäbe, völlig getrennt von der Art und Weise, wie diese gesellschaftlichen Ressourcen hierzulande wirklich existieren. Und als stünde es sozusagen zur freien Entscheidung, ob man die gesellschaftlichen Ressourcen zur Entwicklung von Medikamenten zum Wohle der Menschheit oder zum Wohle der Pharmaindustrie zur Anwendung bringen könnte. Und da muss ich leider sagen, das ist de facto nicht so. Wenn der Zweck des Produzierens hierzulande, die Vermehrung von Kapital, das Aneignen von Geld durch die Produktion von Waren ist, dann dient auch das geistige Eigentum diesem Zweck, und zwar ausschließend. Und praktisch kann man das übrigens daran sehen, dass die praktische Umsetzung theoretischer Erkenntnisse in Produktion und Produktionsverfahren ja an der Verfügung von Kapital, von ausreichend Geldmassen hängt. Beziehungsweise alternativ daran, dass der Staat sich entscheidet, einen entsprechenden Teil seines Staatshaushalts zum Beispiel für die Entwicklung und Produktion von Rüstungsgütern auszugeben. In beiden Fällen ist die ausreichende private Verfügung über ein entsprechendes Geldquantum, über ein Kapitalvermögen, was investiert wird, die Voraussetzung dafür, dass überhaupt aus einem Wissenselement ein Stück Kenntnis über technologische Verfahren tatsächlich eine praktische Nutzanwendung wird. In den Kriterien, die die Unternehmen für ihre Investitionsentscheidung haben, ist festgelegt, welche Ergebnisse von Wissenschaft und Technologie praktische Relevanz bekommen und welche nicht. Die Einsichten, die dem zugrunde liegen, die mögen allgemein verfügbar sein. Aber das heißt eben gerade nicht, alle haben was davon, ganz im Gegenteil. Was die Mehrheit der Leute davon haben, dass es diese Wissenselemente gibt, sind durch rationalisierte Arbeitsplätze, was die anderen davon haben, ist Gewinn von einem gemeinsamen Interesse, von einem allgemeinen gesellschaftlichen Interesse an der Entwicklung von Wissenschaft zum Wohle der Menschheit, kann überhaupt nicht die Rede sein. Und damit, dass das der Zweck ist, für den diese Erkenntnisse überhaupt praktisch zur Anwendung kommen, steht auch schon fest, dass es unbedingt ein Eigentumsrecht an den Ergebnissen von wissenschaftlicher und technologischer Forschung und Entwicklung geben muss. Es handelt sich nämlich mit dem Verhältnis des Kapitals zum Wissen über die Natur folgendermaßen. Für die Unternehmen ist die Hervorbringung und die Benutzung solcher Ergebnisse ein Konkurrenzmittel. Sie wollen damit Marktanteile und Gewinne sich aneignen, und zwar gegeneinander, ausschließend gegeneinander. Und das heißt, diejenigen, die in der Verfügungsgewalt von den gesellschaftlichen Produktionsmitteln, vom gesellschaftlichen Produktionsapparat sind, die haben ein sehr widersprüchliches Interesse an der Entwicklung naturwissenschaftlicher und technologischer Ergebnisse. Erstens hätten sie und haben sie einen sehr grundsätzlichen Bedarf an solcher Erkenntnis. Sie sind ja die Grundlage, das Wissen über die Natur, die immer genauere, das immer genauere sich auskennen von Verfahren und Umsetzungsmöglichkeiten von Naturprozessen. Auch die Erfindung von Prozessen, die es in der Natur übrigens selber gar nicht gibt. Als Grundlage, als Reservoir für die eigene Forschungs- und Entwicklung haben die Unternehmen da an solchen Wissenselementen ein sehr grundsätzliches Interesse. An der Herstellung selber dieser Erkenntnisse aber ein sehr bedingtes. Übrigens, genau dieser Punkt, dieser Widerspruch im Bedarf des Kapitals nach Verfügung über Wissen als Mittel zur Entwicklung der Produktivkräfte, dieser Widerspruch ist genau der Punkt, wo die Staatsgewalt mit ihrer Betreuung des geistigen Eigentums einsteigt, dazu dann im nächsten Punkt. Wieso bedingt? Erstens ist es ja so, dass es den Unternehmen nicht einfach auf Wissen ankommt, sondern auf einen Wissensvorsprung vor der Konkurrenz. Was sie interessiert an dem, was man mit Naturerkenntnissen und der Entwicklung neuer technologischer Verfahren und Produktionsverfahren und Waren machen kann, was sie daran interessiert, ist eine ausschließende Verwendung dieser Erkenntnisse, um vor der Konkurrenz auf dem Markt zu sein, weil der Zweck, für den sie produzieren, ein ausschließender ist, ihr eigener. Deswegen wollen sie diese Erkenntnis möglichst bloß für sich entwickeln und eben nicht die Konkurrenz daran kommen lassen. Man kann sich an das Zitat von Jefferson zurückerinnern. Das mag ja so sein, dass Wissenselemente einmal in der Welt von jedem angeeignet werden können, aber man kennt ja auch genügend Fälle, wo die Unternehmen das gar nicht so sehen und sehr darauf bedacht sind, dass Sachen, die sie rausgekriegt hat, möglichst vor der Zeit kein anderer überhaupt erfährt. Und der zweite Punkt, warum diese Produktion von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen für die Unternehmen eine sehr relative Sache ist das schlicht und einfach das, dass der Aufwand dafür kostet. Für das Unternehmen ist das Gehalt von Forschern und die Ausgaben für technische Mittel des Forschens, soweit sie sie betreiben, genauso Aufwand, der sich lohnen soll, wie die Ausgaben für die Leute, die in der unmittelbaren Produktion beschäftigt sind. Es sind Teile eines Kapitalvorschusses, der sich lohnen soll, also einen Gewinn erbringen soll, und zwar Ihnen und nicht der Konkurrenz. Ihr Aufwand soll sich für Sie lohnen, Ihnen Marktanteile gegen die Konkurrenz sichern und nicht indem sie frei verfügbar sind, gleichzeitig genau den Konkurrenten zugutekommen, gegen die sie ja mit ihrem Wissen, ihrer Wissensproduktion antreten. Insofern ist die Monopolisierbarkeit der Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Unternehmen genau wegen diesem Zweck, den sie produzieren, nicht aus bösem Willen, sondern eben weil es darum geht, um Geldvermehrung. Ein sine qua non für ihre Nutzung als Geschäftsmittel. Und das ist, wie gesagt, kein Verstoß gegen den eigentlich menschenfreundlichen Auftrag, den Wissenschaft hierzulande hätte, sondern die systemgerechte Art und Weise, wie es überhaupt auf die Welt kommt.
Die unterhalten aber auch selber Forschungsabteilungen.
Bitte?
Die unterhalten aber auch selber Forschungsabteilungen.
Davon rede ich ja. Von den Forschungsabteilungen rede ich ja, die sie unterhalten. Genau das habe ich gemeint. Ich sage, das ist der Grund, warum sie die einrichten, und das ist der Grund, warum sie sich überhaupt um diese Sphäre kümmern.
Nee, da gibt es doch diesen Unterschied, dass sie da selber die Voraussetzung für die marktwirtschaftliche Verwendung geistigen Zeugnisse selber monopolisieren. Auf der anderen Seite, das staatlich organisiert, was so als Grundlagenforschung.
Ja, du hast vollkommen recht. Ich habe jetzt ja auch noch gar nicht über die Art und Weise geredet, wie der Staat sich dieser ganzen Sphäre annimmt. Ich habe erst mal gesagt, in der Stellung, die die Unternehmen vom Zweck ihrer Produktion zu diesen Ergebnissen haben, steckt ein Widerspruch drin. Sie wollen möglichst alles, was es zu wissen und zu erforschen und zu kennen über Naturprozesse und ihre Verwendung gibt, verfügbar haben für ihre jeweils besondere Produktion als Konkurrenzmittel gegen andere. Und gleichzeitig ist die Herstellung dieser von ihnen gewollten geistigen Produkte eine sehr bedingte Angelegenheit, von ihnen selber nur insoweit nützlich und von Interesse, als sie tatsächlich sicherstellen können oder vom Staat garantiert bekommen, dass das, was sie da entdecken, tatsächlich ihr Geschäftsmittel ist und nicht das der Konkurrenz. Das ist ja genau der Widerspruch. Also das wollte ich jetzt erstmal sagen, wie sieht das vom Standpunkt derer aus, die die Produktion organisieren und machen. Die haben überhaupt nicht den Standpunkt. Die wollen alles verfügbar haben, was es nur gibt. Da komme ich im Staatspunkt noch drauf, wie das dann organisiert ist. Aber selber machen, das ist Aufwand, das kostet. Und Kosten müssen sich lohnen.
Zumal es ein Aufwand ist, der nicht nur kostet, sondern der im Verlauf und in den Ergebnissen überhaupt nicht kalkulierbar ist.
Richtig.
Du kannst nicht im Takt des Bandes denken und im Takt des Bandes geistige Produkte hervorbringen. Das geht nicht.
Das habe ich eigentlich vorhin gemeint, daran sieht man, dass gerade das wegen des Produktionszwecks Kapitalvermehrung an dem, was eigentlich, wenn man es mal abstrakt betrachtet, wenn man sich mal den Kapitalismus wegdenkt und sagt, wozu ist es denn überhaupt nützlich und gut, über die Natur Bescheid zu wissen, eigentlich die Qualität dieser Produkte ist. Genau das ist vom Standpunkt derjenigen und des Zwecks der Produktion ein störendes Moment, weil kaum in die Welt gesetzt ist eine technologische Entwicklung sofort potenziell Mittel des Konkurrenten, was man doch gerade gegen ihn verwenden wollte. Ich habe jetzt noch nicht darüber geredet, kommt im nächsten Punkt, wie kümmert sich jetzt der Staat, wie kümmert sich jetzt die Staatsgewalt darum, dass beides gilt. Sowohl das allgemeine Voranbringen von Wissenschaft und Technik, als auch den Schutz und die Förderung der in Anführungsstrichen privaten Forschung durch die Unternehmen. Und beides kümmert er sich ja. Ich wollte, bevor ich auf diesen zweiten Punkt komme, noch ein paar Ergänzungen zu dem eben Gesagten machen. Erstens kann man dieser tatsächlichen Art und Weise, wie Innovation hierzulande und wofür Innovation hierzulande stattfindet, erkennen, was eigentlich der Witz an diesem seltsamen Begriff ist. Es ist ja tatsächlich so, dass das Kapital andauernd Produkte und Produktionsverfahren revolutioniert, um die Kosten zu senken, um neue Waren zu entwickeln und die Konkurrenz auf diese Weise aus dem Feld zu schlagen. Und deswegen gibt es tatsächlich im Kapitalismus diese Gleichung neu gleich gut, Fortschritt. Die Gleichung ist, wenn man es mal rationell betrachtet, natürlich ein Blödsinn. Und sie ist speziell deswegen ein Blödsinn, weil das Neue ja gar nicht sich der sachlichen Prüfung verdankt, ob die alten Produkte nichts mehr taugen, sondern eben diesen Gesichtspunkt, vorhandene Produktionsverfahren, vorhandene Produkte obsolet zu machen und damit die Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen. Was dann allerdings als nützliche Innovation gilt, und das ist noch die andere Seite von dem, was eben schon gesagt wurde, mit der Ausgang ist ungewiss, was als erfolgreiche Innovation gilt, ist gar nicht einfach das Ergebnis der Technologie oder der Wissenschaft, sondern ein Ergebnis des konkurrenzmäßigen Erfolgs. Wenn mit einem Verfahren, mit einem neuen Produktionsverfahren ein Markt erobert wird, ist es eine gute und nützliche Innovation. Wenn nicht, ist es vergebene Liebesmüh und es wird sich nicht mehr darum gekümmert. Der gesellschaftliche Nutzen von Wissenschaft und Technologie ist praktisch vorentschieden darüber, dass die Entscheidung ihrer Anwendung in den Händen derjenigen liegt, die über die entsprechende Kapitalgröße verfügen. Und die definieren damit dann auch, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse zur praktischen Wahrheit werden und welche nicht. Unter der Prämisse bekommen dann tatsächlich diese von mir vorne auch aufgezählten disparaten Dinge tatsächlich etwas Gemeinsames. Technologisches Wissen, Markenzeichen, Produkte von Kunst und Kultur haben in der Sache nichts gemein, aber sie werden allesamt unter den gleichen Zweck subsumiert, was lässt sich mit ihnen verdienen, und bekommen damit eine gemeinsame gesellschaftliche Eigenschaft, nämlich eben kapitalistisches Geschäft und Konkurrenzmittel zu sein. Und sobald und soweit sie das sind, hängt dann eben tatsächlich an ihrer Monopolisierbarkeit, also an der rechtlichen Zuordnung dieser Dinge, die alle anderen von ihrem Gebrauch ausschließt, tatsächlich ihre gesellschaftliche Nützlichkeit. Die besteht nämlich der Sache nach in gar nichts anderem, als eben dieser Qualität zu Geld gemacht werden zu können. Und das hier die erste Rückerinnerung an diesen seltsamen Begriff Wissensgesellschaft. Daran sieht man, dass dieser Begriff eine ziemliche ideologische Veranstaltung ist. Die Behauptung, unsere Gesellschaften würden vom Erfindergeist leben, stimmt dann doch nicht so ganz. Wovon sie tatsächlich leben, ist die Kombination von geistigen Erkenntnissen mit Kapitalgröße. Und das ist auch der Grund dafür, warum die meisten ziemlich schlecht davon leben. Entweder schlaue Gedanken finden ihre Umsetzung in weltweit konkurrenzfähige Arbeitsplätze oder eben nicht.